Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin bei superlevel.de, heute Morgen mit der Folge 851 und bei mir im Podcast ist der Christian. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass es wahrscheinlich mittlerweile mehr Stay Forever Hörer als CSU-Wähler gibt.
Ja. Und es gibt ja schon mehr Insert Moin-Hörer als CDU-Wähler.
Dementsprechend. Ja, vielleicht als FDP-Wähler, wenn wir nicht der größten wahnsinnig werden. Genau. Deswegen brauchen wir dich nicht mehr vorstellen. Du warst schon ein paar Mal zum Gast. Wen wir aber vielleicht nochmal vorstellen sollten, beziehungsweise wer sich selber vorstellen darf, ist der Tom, der ist nämlich heute zum ersten Mal da. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hi. Jo, also ich bin der Tom. Ich bin Redakteur bei der PC Games Hardware. War vorher schon bei den lieben Kollegen von der GameStar, wo ich auch den Christian kennengelernt habe. Und habe auch schon ein bisschen als freier Autor für die Making Games gearbeitet.
Also alles schon mal. Darf man das denn? Wie wird man denn bei Computec begrüßt, wenn man vorher schon mal bei IDG war?
Wie ein Spion.
Beispiele?
Nein, die Beispiele. Ach, was soll ich da sagen? Die kommen ein paar kleine Sticheleien, ob wir nicht aus München alle Sportwagen fahren gewohnt sind und was mich dann in die arme Westvorstadt von Nürnberg treibt.
Und kannst
also nichts allzu Wildes.
Kannst du das so bestätigen, dass es in München so ist mit den Sportwagen?
Also es gibt viele, aber ich selber durfte leider nie einen fahren.
Achso, okay.
Aber wenn man in Fürth durch die Straßen mit den brennenden Mülltonnen gelaufen ist und durch die Schuttberge gewartet ist, dann wünscht man sich natürlich schon nach München zurück. Das kann ich nicht verstehen.
Das hat so ein bisschen was, wie wenn du in Deus Ex das erste Mal in Hell's Kitchen bist und dann nach Shanghai kommst. Also, das ist ein krasser Unterschied.
Gut, jetzt haben wir, glaube ich, die letzten Hörer, die weder was mit Fürth noch mit Nürnberg noch mit IDG oder Computec irgendwie über die ganzen Feindlichkeiten da Bescheid wissen. Alienated, wie man so schön sagt im Englischen, also befremdet. Wir wollen heute über die Steambox reden. Ich nenne sie ja immer noch Steambox, obwohl sie jetzt offiziell gar nicht so heißt. Die hat jetzt Valve in so 3 Ankündigungsschritten zuletzt angekündigt. Und es ist so, man kann es ganz einfach ausdrücken als ja die Steam-Konsole. Aber ja, ob sie das jetzt wirklich ist und ob das auch die Konsole möglicherweise oder das Gerät ist, was man sich irgendwie im Vorhinein in den ganzen Gerüchten erwartet und erhofft hat, das wollen wir jetzt mal heute uns ein bisschen drüber unterhalten. Bevor wir jetzt aber überhaupt da erstmal ins Gespräch einsteigen, was jetzt da Sinn und Unsinn von so einem Gerät ist, und wollen wir doch erst vielleicht mal erklären, was konkret im Detail vorgestellt wurde. Also es fing ja an am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, am Montag mit der ersten Ankündigung, das war das SteamOS. Tom, vielleicht magst du einfach mal kurz erklären, um was geht's da überhaupt?
Also beim SteamOS geht's erstmal um Folgendes. Valve hat ja schon seit einiger Zeit sich von Windows ein bisschen entfernt und auch auf andere Betriebssysteme wie macOS X beispielsweise gesetzt und vor allem Linux, was ja Open Source mäßig relativ offen für die Benutzer ist, wo man viel verändern kann, und dann später diesen Big Picture Modus veröffentlicht, wo man dann seinen normalen Windows PC im Prinzip mit Hilfe von Steam ganz gut als Media Center verwenden kann, und SteamOS setzt jetzt quasi nochmal eins drauf. Das ist im Prinzip ein ganz einfaches Linux, das aber für die Benutzung im Wohnzimmer ausgelegt ist und ganz speziell auf Spieler zurechtgeschnitten ist. Und das soll eben in Zukunft vielleicht die neue Schalt- und Waldzentrale im Wohnzimmer werden, wenn man so möchte. Nicht nur zum Zocken, sondern eben auch zum Filmen und Schauen und Musik hören.
Hast du vielleicht gerade so eine Hausnummer im Kopf, wie groß die Verbreitung von Linux ist? Also, weil ich weiß, als ich mich noch für so was interessiert habe, da war Linux ja wirklich so im einstelligen Prozentbereich, also wirklich nur was für die Leute, die da echt Interesse dran haben und für Leute, die so halb schon Hacker und Bastler sind. Mittlerweile ist es aber doch durchaus ein ernstzunehmender Konkurrent, sag ich jetzt mal, für die Großen, oder?
Also ich kann dir keine genaue Prozentzahl sagen, aber es ist schon so, dass es populärer geworden ist. Es ist immer noch keine wirkliche Konkurrenz zu Windows. Es ist aber schon auch für den Privatuser wesentlich angenehmer mittlerweile zu nutzen, als es das noch vor 10 Jahren war. Wo es recht gerne Verwendung gefunden hat, ist eben in HTPCs im Wohnzimmer, weil man da eben, sag ich mal, selbst relativ schwachen Rechner mit einem schönen Betriebssystem aufsetzen kann und damit dann seine Medienbibliothek ganz gemütlich auf dem Sofa genießen kann.
Mhm. Genau, dann kam Mittwoch, was ich jetzt schon kurz angesprochen hatte, die nächste Ankündigung, und das waren diese Steam Machines, nennen sie das, also das, was ich jetzt immer noch Steambox nenne. Christian, was hast du genau verstanden, was diese Steam Machines eigentlich sind? Ich fand das sehr schwammig, aber vielleicht hast du es besser verstanden.
Das war von den drei Ankündigungen mit Sicherheit diejenige, die am wenigsten konkret war. Gleichzeitig auch die, die am wenigsten überraschend kam, denn dass es diese Hardware-Komponenten geben wird, diese Steambox war ja schon seit einiger Zeit bekannt, auch dass Valve da mit Drittanbietern zusammenarbeitet, also nicht in erster Linie selbst an dieser Steambox oder diesen Steam Machines arbeitet, sondern das, naja, lizenziert ist fast schon das falsche Begriff, das sozusagen als offenes System allen Leuten anbietet, diese Machines bauen zu können. Auch das war jetzt keine große Neuigkeit. Wir haben im Wesentlichen erfahren, dass Valve selbst einen Prototypen zusammenschraubt und einen Beta-Test damit macht, vermutlich aber nicht mit dem Hintergrund, dass sie da dann tatsächlich ins große Verkaufsgeschäft einsteigen und da ihre eigene Hardware anbieten, sondern eher so als wir gehen mal mit der Fahne voran und bereiten so das Feld und zeigen, dass wir auch committed sind, sozusagen diese Plattform zu unterstützen. Aber eigentlich vermutlich wird es im größten Teil eine offene Plattform sein, wo andere Hersteller dann sozusagen das auch als Steam-Maschine anbieten können.
Kann man sich das ein bisschen vorstellen wie bei Android? Also das ist, sagen wir mal, bei Android ist es ja auch so, dass die so in Lizenz hergestellt werden, beziehungsweise dass, ja, Google schon irgendwie so gewisse Vorschreibungen macht, wie, ja, die müssen eine Kamera haben, die müssen irgendwie ein, zwei Knöpfe unten haben, der Bildschirm muss mindestens so groß sein und so stark muss der Prozessor sein. Aber dann darf im Prinzip jeder so ein Gerät herstellen, was mit dieser Hardware, mit dieser Software läuft. Oder so, also so habe ich das jetzt für mich verstanden.
Ja, du kannst, meiner Einschätzung nach, kannst du die Steam-Machines in Verbindung mit dem SteamOS sehr, sehr gut vergleichen mit Android. Letztendlich ist ja auch das SteamOS eine kostenlose Distribution von einem OS, die dafür gedacht ist, dass Endgeräte damit aufgesetzt werden können und dass sie also diese ganzen, und auch spezifisch mit dem Gedanken, da einen Monopolisten auszustechen, was halt in diesem Fall dann Microsoft ist mit seinen Windows-Systemen. Und es führt in gewisser Weise auch die gleichen Probleme mit sich, wie das Android auf dem Mobile-Markt bringt, nämlich dass es dieser Zersplitterung in diesem Markt keinen großen Einhalt gebietet, dass du halt weiterhin eine Vielzahl von Systemen haben wirst, angenommen, dass die Steamboxen so und diese angenommen werden und in großer Lizenz gebaut werden, sodass du also wieder nicht unbedingt sicher sein kannst, dass du da eine standardisierte Hardware bekommst.
Dritter Punkt in der großen, im großen Ankündigungstriumvirat war dann der Steam Controller, der dann, ja, ich würde für mich persönlich zumindest die überraschendste Ankündigung, der, ja, wie der Name schon sagt, ein Controller ist, oder Tom? Was ist daran besonders?
Ja, gut, erstmal ist es ein Game Controller, allerdings setzt er sich natürlich schon ziemlich deutlich von dem PlayStation oder dem Xbox-Controller ab, wie wir ihn bisher kennen. Zum einen ist die Button-Anordnung, wie wir zumindest, was man bisher gesehen hat, ein bisschen, sag ich mal, kreativ und unkonventionell. Hinzu kommt, dass natürlich keine Analog-Sticks mehr zum Einsatz kommen, wie wir das bisher hatten, sondern zwei Touchpads, was sicherlich interessant ist, gerade im Hinblick auf die Zweitfunktion als Media-Center-Zentrale, dann habe ich im Prinzip ein Touchpad und Mauszeiger, die ich dann nicht während im Spielen trotzdem immer noch recht einfach einsetzen kann. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt eine erste Studie, ein erstes Konzept, wie das letztlich final aussieht. Das hat Valve ja bisher auch angemerkt. Das wissen sie eigentlich noch gar nicht so genau. Also ich persönlich halte das aktuelle Konzept für eine etwas futuristische Studie und denke, dass das am Ende dann doch ein etwas konventionellerer Controller sein wird, den wir dann zusammen mit den Steam Machines oder Steam Boxen eben sehen werden. Das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Wachrüttler vielleicht auch an andere, um zu sagen, schaut mal, in Bezug auf Eingabegeräte, da gibt's noch Konzepte, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Mhm.
Gut, wenn wir jetzt mal so die Basics geklärt haben, dann lass uns doch mal so ein bisschen diskutieren über so ein System. Was sind die Chancen, die Risiken möglicherweise? Für wen lohnt sich das? Wer hat überhaupt Interesse an so einer Steambox oder beziehungsweise an einer der drei Komponenten? Und dass ich jetzt euch dazu eingeladen habe, natürlich einen Grund. Denn klar, Tom, du als Hardware-Redakteur, du kennst dich natürlich dann da technisch auch gut aus, bist da bewandert. Und Christian, du bist für mich immer so, ja, ich würde dich fast so als einen der letzten wirklich PC-Fanatiker, also was Spiele jetzt angeht, bezeichnen.
Aha,
okay. Weil ich weiß tatsächlich von ganz vielen Leuten, die jetzt auch so, also auch gerade bei der irgendwie jetzt GameStar oder so, die ja immer noch öffentlich dann die Flagge hochhält mit PC und beim PC ist alles besser, dass da viele Leute auch privat dann schon Konsolen haben und auch irgendwie auf Konsolen spielen, weil es eben, das kann man einfach nicht wegdiskutieren, einfacher ist. Aber du bist ja tatsächlich auch so jemand, der jetzt selbst noch so Actionspiele, wo ich sagen würde, also die würde ich doch immer auf der Konsole spielen, weil die einfach mit dem Controller besser funktionieren, gerne und lieber auf dem PC spielst, oder?
Ich spiele inzwischen auch gerne auf der Konsole seit einiger Zeit und bin genauso auch ein Tablet-Spieler. Also ich teile meine Zeit zwischen unterschiedlichen Plattformen auf. Wenn ich jetzt aber bestimmen müsste, welches von diesen dreien meine Lieblingsplattform ist, also welche ich mit auf die einsame Insel nehme, dann wäre es mit Sicherheit der PC als letztendlich die flexibelste Plattform, die wir haben. Und auch deswegen, weil ich da Zugriff auf diesen riesigen Backkatalog an Spielen habe, an Klassikern habe, der auf dem PC, der im Prinzip durch Emulatoren immer abwärtskompatibel ist, auch nie veraltet. Das hat aber die Tatsache, dass ich auf dem PC auch noch so, wie du gerade verächtlich sagst, es sogar noch Actionspiele spiele und sowas wie, ich spiele zum Beispiel gerade endlich nach langer Zeit das Arkham City, das Batman-Spiel und ärgere mich die ganze Zeit, weil ich es mit Maus und Tastatur spiele, das muss man auf dem PC ja auch nicht mehr, aber ich habe jetzt halt keinen Controller angeschlossen und da fluche ich wirklich alle 5 Minuten, denke mir, ich hätte das doch lieber auf dem Gamepad und auf der Konsole spielen sollen, aber es geht halt trotzdem, die Tatsache, warum ich es auf dem PC spiele, liegt an Steam. Weil Steam zum einen eine fantastische Bibliothek von Titeln ist und zum anderen durch ihre ganzen Sales einen unglaublich stark dazu verleitet, dann doch noch Sachen zu kaufen, von denen man denkt, ja, irgendwann spiele ich die auch noch. Arkham City habe ich vor 2 Jahren irgendwann gekauft oder vor einem Jahr, wo es reduziert war und bin jetzt erst dazu gekommen, es zu spielen.
Okay, aber dann müsstest du ja, wenn du so ein großer Steam-Fan bist, müsstest du ja prädestiniert sein jetzt für diese ganzen Ankündigungen. Wirst du dir, oder was war deine erste Reaktion? Hast du gesagt, ja, super, wo kann ich es bestellen?
Ich war distanziert, sagen wir mal. Es hat mich jetzt nicht in meinem Innersten berührt, diese Ankündigung. Für mich stellt sich schon auch diese Frage, die vermutlich viele Leute da draußen betrifft. Was genau wird denn das eigentlich sein, so eine Steambox, eine Steam-Maschine? Ist es jetzt ein Ersatz für meinen PC? Nein, wird es vermutlich nicht sein. Ist es ein Ersatz für meine Konsole? Da wird schon schwieriger. Dem Vernehmen nach, dem, was es vermutlich sein soll, der Ankündigung nach, wird es schon eher in Richtung Konsole gehen. Aber vermutlich mit dem ganzen Softwarekatalog oder einem Teil des Softwarekataloges von Steam. Also nicht unbedingt die aktuellsten Spiele und nicht unbedingt so exklusiv und zeitnah, wie ich das auf einer Xbox One oder einer PlayStation 4 bekommen würde. Dementsprechend sitzt dieses Ding, so wie es momentan angekündigt ist, etwas zwischen den Stühlen und ich bin ein bisschen ratlos, was das angeht.
Für mich wirkt es auch stellenweise wie so eine halbherzige Ankündigung. Aber um auf das SteamOS nochmal zurückzukommen, weil man denkt ja zum ersten Moment so, ah ja, ist ja super geil, ein kostenloses Betriebssystem, mit dem ich alle Steam-Spiele spielen kann. Aber weil das ja auf Linux basiert, bedeutet das doch de facto, Tom, dass man da eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, nämlich die nativen Linux-Spiele spielen kann.
Ja, das ist genauso ein Punkt, wo ich mir auch gedacht habe, okay, was wird daraus jetzt werden? Und im Prinzip versucht Valve ja da irgendwo ein bisschen dem Ganzen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass man sagt, naja, okay, wir haben natürlich auf einmal diese ganzen Linux-basierten Spiele, die wir direkt mal zum Start anbieten können. Und dann, also ich persönlich denke für die Zukunft einfach, dass dieses SteamOS sich eher an Indie-Spiele richten wird, die man beispielsweise über Greenlight oder so ihren Weg in diese ganze Bibliothek finden. Oder einfach auch Titel, die leicht emulierbar sind, ja, indem man zum Beispiel, das wurde zwar noch nicht angekündigt, aber nein gesagt haben sie jetzt letztlich auch noch nicht, indem man im Endeffekt eine Art Windows-Emulator laufen lässt oder eben diesen angekündigten Streaming-Dienst nutzt, weil sie haben ja auch gesagt, dass man alle seine AAA-Titel, die man schon bei Steam erworben hat, auch weiterhin dann eben auf der Steam-Maschine zocken kann und eben über SteamOS zocken kann. Jetzt stelle ich mir vor, wie soll das Ganze funktionieren? Und da bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Das muss im Prinzip wie Gaikai oder OnLive, wie es damals hieß, irgendwie funktionieren, dass ich auf meinem ganz stinknormalen Windows-Gaming-PC, den ich dann immer noch irgendwie in meine Spiele-Rumpelkammer oder wie auch immer man es nennen möchte, rumstehen haben muss, der dann auch laufen muss. Und dann übers Netzwerk eben die Daten wie ein Film quasi auf meinen Fernseher und über meine Steambox streame. Da stellt sich allerdings die Frage, wofür brauche ich dann die Steambox? Weil das kann ich auch heute eigentlich schon mit einem ganz normalen HDPC, den ich mir selber zusammenschraube, machen. Und die nächste großspurige Ankündigung war dann natürlich, dass ab 2014 alle AAA-Titel über SteamOS spielbar sein können. Und das wage ich irgendwie auch ein bisschen zu bezweifeln.
Ich kenne mich jetzt leider technisch überhaupt nicht aus. Also ich bin kein Programmierer, deswegen kann ich jetzt überhaupt nicht eine Aussage drüber treffen, wie schwierig das ist, ein Windows-Programm auf diesen Linux-Kernel zu übertragen. Also ob man da sagt,
Das ist nicht ganz trivial. Das liegt vor allem daran, dass wir haben bei Microsoft Windows haben wir DirectX als 3D-Grafikschnittstelle seit Jahren. Die hat sich als Standard etabliert und darauf sind die meisten Spiele ausgelegt. Jetzt gibt's ein paar Gegenbeispiele, wie viele iTech-Spiele zum Beispiel. John Carmack hat sich da immer früher lange für stark gemacht, dass die auch mit OpenGL funktionieren. Das ist genauso eine Render-API wie Direct3D auch, die allerdings eben auch abseits von Windows funktioniert, nämlich auf Linux beispielsweise oder auf Mac OS X. Solange aber der Renderpfad für DirectX vollkommen ausgelegt ist, ist es auch sehr schwierig, das Ganze dann quasi von Grund auf neu Richtung OpenGL umzusetzen. Wenn die Engine das kann, dann ist der Aufwand nicht so extrem, aber immer noch hoch.
Also es bleibt unterm Strich das Problem, dass Hersteller von Spielen für SteamOS und für die Steam Machines eigentlich wie für ein neues System entwickeln müssen. Das heißt, neben den üblichen drei Gestirnen, Xbox, PlayStation und Windows, müsste dann halt, die EU rechne ich schon gar nicht dazu, müsste im Prinzip also noch ein zusätzliches kommen. Oder wenn du für Steamplay zertifiziert sein willst, musst du für Mac auch noch kleiner mit umsetzen. Das heißt, noch ein
System. Im Endeffekt schon.
Genau. Ja. Und das ist natürlich eine Hürde. Also ein Hersteller muss erstmal, das ist ja eine ganz simple finanzielle Kosten-Nutzen-Abwägung, betreibe ich diesen Aufwand, mein Spiel für noch ein weiteres System zu portieren? Und wie Tom gerade schon gesagt hat, das ist nicht ganz so trivial.
Aber glaubt ihr nicht, dass, wenn einer die Marktmacht hat, das durchzusetzen am Markt, also mit einem SteamOS, dass man sagt, okay, wenn Valve halt sich wirklich hinstellt und sagt, so, das Linux SteamOS ist jetzt unser Hauptprogramm, und ich weiß nicht, vielleicht gibt's da irgendwie Möglichkeiten, das zu incentivieren, dass man eben sagt, ja, hier, wir bezahlen euch 50% eurer Entwicklung für die Vermarktung oder ähnliches, wenn ihr das auch für SteamOS rausbringt. Und dass man dann so nach und nach merkt, okay, das lohnt sich für SteamOS zu entwickeln, weil die Basis langsam ansteigt und weil immer mehr Leute das nutzen, dann könnte das doch tatsächlich das Spielsystem der Zukunft sein.
Und wie erklärst du das dann EA beispielsweise mit Battlefield Teil 5 oder so, die das Ganze über Origin vertreiben wollen, wo dann Mr. Newell gerne sagen würde, naja, ich möchte das über meinen Steam Store aber nur exklusiv vertreiben. Ich glaube, das wird ein Problem für die Publisher, für die anderen AAA-Publisher, die ihre eigenen digitalen Vertriebswege haben.
Ja, aber im Endeffekt ist doch alles... Also es ist doch alles, wenn man es runterbricht, eine Geldfrage. Und EA mag sich jetzt immer hinstellen und sagen, ja, das ist zu kompliziert oder man sieht es ja jetzt im Fall der Wii U oder ähnliches. Da geht es doch auch nur um die Verbreitung. Und sobald die Wii U, sagen wir mal, sieht jetzt nicht so aus, ob das in nächster Zeit passiert, aber sobald die eine gewisse Schwelle überschritten hat an Verbreitung oder sich das total lohnt, dann wird das EA auch dafür entwickeln. Und wenn jetzt SteamOS sagt, also der de facto Standard im PC-Gaming ist, dann wird auch EA von seinem Origin abrücken, weil sie halt dort Geld verdienen können.
Wie machst du denn SteamOS zum de facto Standard im PC-Gaming? Das wäre ja ein ganz schön hehrer Anspruch. Half-Life 3
exklusiv.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Du brauchst es, diese Verbreitung ist essentiell, wie du schon gesagt hast, aber du musst sie erstmal irgendwie herstellen. Es gibt ja dieses alte Wort, dass die Software die Hardware verkauft. Das ist bei fast allem wahr und nicht umsonst gibt es bei so einer neuen Konsolengeneration immer ein breites Line-up von Exklusivtiteln, die dann sozusagen der Köder am Haken sind, dass die Leute dahin gehen. Das Problem ist, der Steambox wählt momentan ein exklusives Software-Line-up. Und wenn es nur ein Half-Life 3 wäre. Aber ich fand diesen diesen drei Schritt der Ankündigung, die wir da hatten. Also erst das OS, dann die Hardware dazu. Dann war schon relativ klar, okay, das geht in Richtung einer Spieleplattform. Was fehlt denn jetzt noch beim dritten? Und dann gab es ja diese Spekulationen mit zwei großen Ausschlägen. Die einen sagten, jetzt wird Half-Life 3 angekündigt, und die anderen sagten, jetzt wird der Controller angekündigt. Und dann war es der Controller. Und in dem Moment war ich enttäuscht, als das kam. Ich fand es auch ziemlich entlarvend. Dann ist es nicht das, was diese Konsolenkombination braucht. Diese Controller war auch in der Art und Weise, wie er gestaltet ist, ist ja so ein bisschen der Missing Link, um den Katalog von Steam, der schon existiert, diese 3000 plus Spiele sozusagen erschließbar zu machen auf der Konsole. Okay, das heißt also in dem Moment, Valve stellt sich hin und sagt, unser Softwareangebot für diese neue Konsole wird sein, alte Spiele, die es schon gibt. Das ist nicht schlecht. Das ist aber nicht beeindruckend. Die habe ich auf meinem PC auch schon. Eigentlich ist das Entscheidende, was sie gebraucht hätten oder immer noch brauchen, ist ein exklusiver Titel, der das ein Killer-Application, das Zugpferd für diese Hardware-Plattform ist. Das kann eigentlich nur Half-Life 3 sein. Möglicherweise kommt die Ankündigung noch. Es ist ja immer noch eine Weile hin, bis das alles dann zur Marktreife ist. Aber ohne das wird es verdammt schwierig.
Was ich bei diesen Steam Machines, diesen Aspekt der Standardisierung fand ich ganz interessant, oder beziehungsweise so habe ich mir das vorgestellt, dass ich gedacht habe, oder das ist ja auch mal ein Vorteil von Konsolen, dass es halt eine einheitliche Hardware gibt. Das heißt, so, das ist sowohl für Kunden als auch für Entwickler angenehm, weil ich weiß halt, okay, das Last of Us, was jetzt rauskommt, läuft immer noch top auf meiner 10 Jahre alten PS3. Und das ist ja immer so ein Problem, wo die Plattform PC dran krankt, dass es eben so viel verschiedene Systemzusammenstellungen und Hardware-Konfigurationen und alles Mögliche gibt, dass es im Prinzip nie möglich sein wird, alle optimal zu bedienen. Also aktuelles Beispiel ist ja jetzt schon die Battlefield 4 Beta, die jetzt gerade angefangen hat, und schon gibt's wieder irgendwie Probleme mit, ich weiß es nicht genau, mit Nvidia-Grafikkarten oder sowas, dass da wieder irgendwelche nicht unterstützt werden, nicht richtig oder nicht vollständig, und dann ruckelt's da wieder. Und sowas passiert halt auf einer Konsole nicht. Aber so wie ich jetzt die Steam Machines verstehe, wird das ja nicht passieren. Sondern das wird ja wieder ein ganz zerstückelter Markt sein. Oder
ja, richtig. Ja, er wird nicht ganz so extrem zerstückelt sein. Aber das ist auch eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Dadurch, soweit ich das bisher rausgehört habe, wären es ja wahrscheinlich so drei Konfigurationen ungefähr sein, die sich so einpendeln könnten, die Valve ungefähr vorgibt, wenn man es so ähnlich sieht wie bei Android, das Thema, was wir am Anfang schon hatten. Aber dann hat man eben wieder das Problem, ich habe mehrere Gerätekonfigurationen, und für welche entwickle ich dann? Das Problem ist, selbst wenn ich eine große Marktdurchdringung mit dieser Konsole habe, dann muss ich immer für den kleinsten gemeinsamen Nenner entwickeln. Mhm. Und das wäre in dem Fall dann die schwächste Steam-Machine, die es eben gibt. Dann
Darf ich ganz halt kurz einhaken? Ja. Mit diesen drei Typen, meinst du dann, es wird dann sowas wie ein Einsteigermodell und ein Mittelklasse-Modell und das Top-Power-Modell geben?
Genau.
Okay.
Also, so habe ich ein paar Gerüchte rausgehört, so könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann im Endeffekt umgesetzt wird, wenn die Steam-Machines lizenziert werden, dass Valve eben so ein paar Richtlinien vorgibt und sagt, okay, das sind so gewisse Mindestkonfigurationen, die ihr erfüllen solltet, um gewisse Labels dann zu bekommen. Und die Frage ist dann halt eben auch immer als Entwickler, wenn ich jetzt, und letztlich ist es egal, ob das drei Konfigurationen sind oder 100.000, ne, entwickeln muss ich immer für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und wenn das eben dann die geringstmögliche Konfiguration ist, und das wird sie dann sein, dann stellt sich für den Entwickler schon eine Frage, okay, wenn die Leistungsfähigkeit sich darauf beschränkt, dass ich keine HD-Texturen oder nur relativ niedrig aufgelöste Texturen darstellen kann, warum soll ich dann die Zeit und das Geld investieren, Assets herzustellen, die sehr viel feiner detailliert sind und höher detailliert sind, als die sie dann beispielsweise eine höherpreisige Steambox oder eine High-End-PC-Guard darstellen könnte, was dann irgendwann wieder zum Schluss haben, dazu führen wird, dass wir einen gewissen Einheitsgrafikpreis sehen werden.
Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, denn letztendlich ist es die gleiche Situation wie bei dem PC auch. Du musst halt ein skalierbares Spiel bauen und möglicherweise schließt du dann halt auch gerade, wenn das ein fortschrittlicheres Spiel ist, ein Teil der Steamboxen aus. Aber wenn du dein Spiel für den PC entwickelst, also für Windows entwickelst, dann hast du vermutlich keine so großen Probleme, wenn du das auf verschiedene Steamboxen portierst. Aber um nochmal auf die Lizenzierung zurückzukommen, ich glaube, da fehlt uns halt einfach noch eine wesentliche Information, nämlich was eigentlich die Voraussetzung sein wird, damit du diese Lizenz bekommst oder dein Ding eine Steam-Maschine nennen darfst. Also was genau Landwerf da eigentlich prüft und wie sie das vergeben. Und das letztendlich wird darüber entscheiden, wie zersplittert tatsächlich dieser Markt ist, wie modular er ist. Diese Steamboxen sollen ja auch aufrüstbar sein, was eigentlich ein sehr starkes Pro-Argument dafür ist. Andererseits heißt es wieder, das bringt Probleme mit sich, dann muss Treiber dafür auch da sein, die Unterstützung auf dem Betriebssystem, also das SteamOS muss angepasst werden, muss immer aktualisiert werden und so weiter. Da kommst du halt in den Bereich der Probleme, wir hatten es vorhin schon, die du bei Android auch hast. Aber wie gesagt, da fehlt uns einfach noch die abschließende Information.
Wie würdet ihr denn jetzt diese drei Gruppen mal rein spekulativ preislich einschätzen? Also ich habe witzigerweise vorhin erst die News gelesen, dass dieser, wie heißt der, XI3 Piston oder sowas, so eine, das ist ja im Prinzip so eine erste Steambox, die wurde ja schon mal vor ein paar Monaten so als quasi Steam-Konsole in Kooperation irgendwie angekündigt und da kam jetzt irgendwie raus, ja, die wird $1,000 kosten. Und da schlackert man ja als normaler Käufer schon mal mit den Ohren, weil man sich sagt, also $1,000, wenn ich für 3,99 eine PlayStation kriege, die im Prinzip die gleichen Spiele, wenn nicht sogar mehr Spiele zum Angebot hat, warum soll ich das denn kaufen? Tom, du als Hardware-Redakteur, vielleicht ist das so ein Preis, wo man sagen würde, da würde man eine spielbare Hardware vielleicht ein?
Ja, also der Punkt ist, also die $1,000 und das, was man bisher davon gesehen hat, die halte ich persönlich für das Gerät, was da vorgestellt worden ist, für völlig überzogen. Man kann $1,000 schon für gut vorkonfigurierte Hardware ausgeben, dann muss aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis in einer gewissen Relation zur handelsüblichen PC-Hardware stehen, weil um nichts anderes handelt sich da letztlich bei der Steambox. Da ist vielleicht ein schickes Gehäuse dabei, aber dann muss man sich überlegen, ob einem diese Kompaktheit und streamgeleinte Look, diese Corporate Identity, die da auch irgendwo dazugehört, den Aufpreis wert ist. Das ist im Endeffekt ein bisschen wie wenn ich mir ein Alienware-PC kaufe oder ein Mac oder sowas. Da bezahlt man auch ein bisschen immer für den Style mit drauf.
Aber jetzt hat ja zum Beispiel im Fall von Mac, oder es trifft ja auch auf Konsolen zu, lohnt sich ja der Großeinkauf, sag ich mal. Also das sieht man ja auch immer bei den neuen Konsolen, die jetzt rauskommen, dass dann halt, kann man ja ungefähr ausrechnen, ja, da ist eine Grafikkarte drin, die wird von ATI hergestellt und die kostet halt, die ist ungefähr vergleichbar mit dem und dem Typ und der kostet im Handel irgendwie für den Endkonsumenten, sagen wir mal, 400 € oder so. Jetzt ist natürlich, wenn Microsoft hingeht und da irgendwie 2 Millionen für die nächsten Jahre bestellt, dann kriegen die natürlich einen deutlich günstigeren Einkaufspreis und können das natürlich auch am Ende so den Preis der Konsole drücken. Und wenn jetzt aber Steam das nur lizenziert, und im Prinzip jetzt, wer wären denn solche Hersteller irgendwie? HP oder Acer oder sowas sind ja jetzt so bekannte PC-Hersteller. Die könnten das ja nicht. Sondern die müssten ja im Prinzip das relativ, ja, zum Einkaufspreis vielleicht maximal, obwohl eigentlich müssen die auch was dran verdienen. Also das heißt, das Ding kann ja nur zwangsläufig teurer werden.
Das ist der Punkt, die müssen auch was dran verdienen. Also zum einen stimmt es natürlich, dass die es nicht in diesen Stückzahlen, die Rohhardware einkaufen können, wie das ein Microsoft oder Sony kann. Zum anderen weiß man ja aber, dass Microsoft und Sony ihre Konsolen vor allen Dingen bei neuen Generationen als Lockvogelangebote in den Markt drücken. Das heißt, die zahlen mit jeder Konsole drauf. Die können sich das aber leisten, weil sie wissen, dass ihre Konsole eine lange Lebensdauer hat, dass im Verlauf der Jahre auch die Hardware immer günstiger wird und dann irgendwann sich auch das rechnet. Vor allen Dingen aber, dass sie über die Spiele Geld verdienen. Nun ist das bei den Steamboxen ganz ähnlich. Auch da wird das Geld über die Spiele verdient, aber nicht von den Herstellern der Hardware, sondern von Valve. Das heißt, entweder gibt es dann als Teil der Lizenzen auch einen Deal, dass die Hardwarehersteller an jedem verkauften Spiel beteiligt werden, die Frage, wie rechnet man das ab, aber das ist eine andere Geschichte. Oder, wie du selbst sagst, die Hardwarehersteller müssen Marge machen mit dem Ding. Und dann, also diese $999 für dieses Pisten sind ein schlechtes Omen. Dass das auch ausgerechnet das erste Ding ist, das so unter dem Hubraum Steambox rauskommt und das gleich weit über dem liegt, was Konsolen kosten.
Tom, weißt du ungefähr, wie viel billiger sowas ist im Großeinkauf oder wie stark man da den Preis drücken könnte?
Also die Hardware von dieser Pisten ist etwas mehr als die Hälfte wäre realistisch. Okay. So dass wir so im Bereich auch von der PS4 oder einer Xbox One auch wären. Das Problem bei den Steamboxen ist dann aber halt auch wieder, wenn man das Ganze nur lizenziert, ist ja auch wieder eine Frage dann der Optimierung. Da muss man ja dann auch, man kann ja die Konsolen-Hardware immer nicht so ganz mit einer PC-Hardware vergleichen. Und da ist dann, glaube ich, diese Steam-Machines immer noch näher am PC dran, weil sie variabler sind und dann wird weniger optimiert. Also muss die Hardware immer leistungsfähiger sein, also wird sie auch teurer bleiben auf Dauer gesehen und so weiter. Deswegen, also ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, wie Christian schon richtig gesagt hat, ich sehe da, dass diese Pisten auch als eher schlechtes Omen für die Zukunft.
Okay. Ja, also das ist natürlich schon, also jetzt alle, grau ist alle Theorie so ungefähr, aber wenn das Ding halt einfach oder die Dinger zu absurd hohen Preisen in den Markt kommen, dann nützt es auch nichts, dass man dann diese, ja, ich sag mal, moralische Überlegenheit mit, oh ja, Linux-User und PC-Gaming und sonst was alles besser, wenn das halt einfach einen absurden Preis kostet, dann werden sich da wenige Leute zu entscheiden.
Aber du kannst es natürlich immer noch wie Tom schon sagte, bei den Alienware sagen, dass es halt einfach da über Design und Marke ein gewisser Aufpreis gerechtfertigt ist und dass du dir halt einfach einen sexy PC holst. Denn es zwingt dich ja keiner dazu, da dann wirklich SteamOS drauflaufen zu lassen und das in dein Wohnzimmer zu stellen. Du kannst es ja genauso gut an deinen Schreibtisch stellen und es ganz normal mit als Windows-PC verwenden, weil im Endeffekt ist es ja eine normale PC-Architektur, die da drin steckt. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, warum sollte man das tun, wenn man nicht für den Namen und das Design mitbezahlen möchte.
Jetzt hast du gerade schon mal Wohnzimmer und Arbeitszimmer angesprochen. Christian, warum ist es so wichtig eigentlich, dass man ins Wohnzimmer kommt als Hardware- oder Softwarehersteller?
Das hängt damit zusammen, welche Zielgruppe Valve mit Steam hat. Nämlich, das ist ganz klar die Core-Spielerschaft. Also die so Leute wie wir drei, die althergebrachte Spieler sind und die Spiele jeglichen Komplexitätsgrades spielen, aber nicht unbedingt sich als Casual-Spieler oder Midcore-Spieler bezeichnen würden. So, also jetzt haben wir in letzter Zeit, in den letzten Jahren, diesen massiven Trend hin zu den Smartphones und zu mobilen Geräten. Aber auf diesen Plattformen findet man keine Core-Games. Zumindest keine, die irgendwie Spaß machen oder Bedeutung haben. Das sind Plattformen für Casual- und Midcore-Spiele. Facebook ganz genauso. Das heißt, in diese Richtung zu expandieren macht keinen Sinn, wenn du ein Portfolio von 3000 Core-Titeln hast. Was bleibt dann noch? Wo sind denn die anderen Core-Spieler? Naja, die sitzen im Wohnzimmer vor ihren Konsolen. Das heißt, wenn Valve eine Expansionsstrategie fahren möchte, nachhaltige, dann führt fast kein Weg daran vorbei zu sagen, wir erschließen uns jetzt die ganzen Spieler, die momentan nicht PC-Spieler sind, aber unsere Art von Spielen spielen, nämlich Core-Spieler, und das ist die Konsolenzielgruppe. Die kommen aber nicht ins Arbeitszimmer, um zu spielen. Das kannst du vergessen. Das heißt, du musst ins Wohnzimmer, um die zu erreichen. Und das ist die Strategie, die Valve gerade verfolgt.
Jetzt hast du die, ich sag mal, Multimedia-Fähigkeiten und sowas, die hat Tom jetzt vorhin schon mal angesprochen mit Streaming und sowas. Also, dass man so ein Multimedia-Streaming-PC im Wohnzimmer hat. Aber ich glaube, das wird schon auch immer wichtiger. Also, weil du hast halt jetzt irgendwie Netflix, Watchever und andere Streaming-Dienste. Und das wollen die Leute halt, weil sie es jetzt schon auf ihrer Konsole haben. Weil es gibt halt Apps für PlayStation und Xbox und ähnliches. Wollen sie das halt natürlich auch auf einem PC haben, weil das so ein Entertainment-System werden soll. Aber es setzt sich natürlich niemand ins Arbeitszimmer hin und schaut sich da eine Serie an, sondern die willst du natürlich auf deinem Wohnzimmer-Sofa gucken. Und ist das vielleicht auch so ein Grund, warum man eben die Leute immer mehr ins Wohnzimmer verliert, sage ich jetzt mal?
Tom? Ja, klar. Ich denk auf jeden Fall. Ich meine, man sieht jetzt auch seit einigen Jahren, wenn du dir mal den Hardware-Markt anschaust und so die Gehäuse anschaust, dass also der Mini-ITX-Standard wird immer populärer, Micro-ITX wird immer populärer und eben auch kleine, kompakte und vor allem schick aussehende Gehäuse. die zwar nicht die absolute High-End-Hardware unbedingt fassen, aber eben eine solide Basis bilden, um die meisten Spiele flüssig spielen zu können. Und dann hockt man sich eben ganz gerne mit diesem PC auch mal ins Wohnzimmer und stellt den da auch hin, weil man ihn seinen Kumpels präsentieren kann. Oder stellenweise sind die sogar so klein, dass man sich sehr einfach hinterm Fernseher verstecken kann, je nachdem, wie ich möchte. Oder ich kann sie HiFi-mäßig im Look anpassen und so quasi verstecken im Wohnzimmer. Und dann muss ich nicht in eine Konsole investieren, sondern kann meine gesamten PC-Spiele, beispielsweise über die Steam-Bibliothek oder auch über Origin, mir direkt ins Wohnzimmer holen. Das hat aber bisher halt schon immer einen recht großen Aufwand und auch eine gewisse Kenntnis der eigenen Hardware und des Systems verlangt. Und wenn du das Ganze jetzt rausnimmst und sagst, okay, pass auf, hier hast du einen kleinen, schicken PC, mit dem du einfach zocken kannst und auch alle deine Medien genießen kannst, ohne dass du dir eine Sony PlayStation oder eine Xbox eben zulegen musst, die so geschlossen von ihrem System her sind, und hier kannst du sogar noch deine Windows-Spiele auch noch genießen, wenn du möchtest, dann ist das natürlich ein Pluspunkt, diese Leute auch noch mit ins Wohnzimmer zu holen.
Mhm. Aber die, um da nochmal kurz einzuhaken, die Frage ist halt schon, für wen ist denn diese Steambox eigentlich gedacht? Wer soll denn damit spielen? Denn wenn du das jetzt tatsächlich die, das als Mediencenter nutzen willst, neue Hardware kaufen musst du so oder so. Also auch die Steambox musst du dir kaufen. Dann kannst du aber gleich weniger Geld ausgeben und dir eine PlayStation 4 oder eine Xbox One kaufen und hast das auch mit drin, weil die sind ja auch alle Mediacenter. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es die Strategie von Valve ist, die PC-Spieler ins Wohnzimmer zu begleiten. Also die jetzigen Steam-Spieler zu sagen, okay, wir verlieren die sowieso ans Wohnzimmer oder die wollen da auch übergehen, lass uns mal unsere Erfahrung sozusagen ausweiten. Dann, wenn sie das wollten, dann ist das mit den zusätzlichen PC da reinzustellen ins Arbeitszimmer einfach die falsche Strategie. Ich glaube schon, dass es darum geht, die Konsolenspieler zu gewinnen. Also eine neue Zielgruppe zu erschließen. Irgendwie muss sich der Markt ja auch erweitern und Steam als Plattform, da wo eigentlich das Geld verdient wird, dann sozusagen diesen neuen Spieleplattformen oder diesen neuen Spielerschichten anzubieten und erschließbar zu machen. Ich weiß nur nicht, ob das eine ideale Strategie ist, mit so einem relativ hochpreisigen Ding, das noch dazu ein neues Betriebssystem braucht, eine neue Plattform ist, ein eingeschränktes Softwareangebot hat, an diese Zielgruppe ranzugehen, der existierenden Konsolenspieler, weil ich den Mehrwert zu Recht nicht sehe für die, um ehrlich zu sein.
Jetzt reden wir die ganze Zeit immer schon so darüber, als ob das so ohne Probleme nahtlos möglich wäre, einfach ins Wohnzimmer zu gehen und so, ja, dann schließt man halt seine Steam-Maschine da an den Fernseher und dann läuft das schon. Und da kommt ja jetzt eben dieser Steam-Controller ins Gespräch, weil wenn man so PC-Foren und Streitigkeiten zwischen Konsolen-User, die dann immer sagen, ja, ich möchte aber lieber im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher spielen, dann kommt immer als Gegenargument, ja, das kann man ja mit dem PC auch, weil den muss man ja nur per HDMI an den großen Fernseher anschließen und dann kann man auch alles im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher spielen. Das Problem ist aber halt immer, man hat dann immer diese Eingabe mit Maus und Tastatur. Und manche Spiele brauchen das eben einfach noch, also gerade Strategiespiele oder irgendwelche komplexen Simulationen und ähnliches, die kann man eben nur mit Maus und Tastatur spielen. Und das kann mir kein Mensch erzählen, dass das wirklich angenehm ist, mit dem Sofa, auf dem Sofa zu sitzen mit Maus und Tastatur, weil du einfach gar nicht die richtige Unterlage dafür hast. Und das wollen sie ja jetzt, dieses Problem wollen sie jetzt mit dem Steam-Controller lösen. Der soll ja angeblich den Spielen vorgaukeln, das wäre Maus und Tastatur angeschlossen. Und dann soll man das auch steuern können. Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil als ich dieses Bild vom Steam-Controller gesehen habe, war ich etwas enttäuscht und habe mir gedacht, das ist für mich ein normaler Controller mit dem einzigen Unterschied, dass er statt kleine Sticks hat er halt schwammige Touchflächen. So, was soll jetzt daran die Revolution sein? Und wie, bitteschön, soll das irgendwie die 100 Tasten oder weiß nicht, wie viele so eine Tastatur hat, ersetzen können? Christian, was war deine Reaktion, als du diesen Steam-Controller gesehen hast?
Naja, es sieht sexy aus, das muss ich schon sagen. Das sind halt Touchpads. Ich meine, genauso wie du mit deinem Touchpad am Laptop die Maus ersetzt, so wird das halt jetzt auf einem Controller sein. Das wird schon gehen. Du kannst natürlich mit so einem Touchpad einen Mauszeiger steuern. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ein Spiel, das einen Mauszeiger voraussetzt, wirst du mit dem Controller auf der Konsole trotzdem nicht oder auf dem Fernseher trotzdem nicht adäquat spielen können. Das ist letztendlich eine Komfortfrage. Man kann Spielen beibringen, dass sie ohne Maus funktionieren, wie wir das bei Shootern sehr gut gesehen haben. Und dann macht es auch richtig viel Spaß mit dem Controller. Aber sie müssen für den Controller angepasst sein. Aber wie ich vorhin schon sagte, es geht mit diesem Controller meiner Einschätzung nach ausschließlich darum, den gesamten Steam-Katalog von Titeln nach und nach erschließbar und spielbar zu machen. Und möglicherweise auch noch die Community effizienter nutzen zu können, also mit anderen Leuten besser über Texteingabe chatten zu können oder mit dem Steam-Workshop oder Steam-Communities umzugehen, als das mit einem klassischen Controller möglich wäre. Aber tatsächlich ist, wie gesagt, ich finde diesen Controller nicht so das entscheidende Puzzlestück in der Strategie von Valve, weil Leute, die am Fernseher spielen, die einen AAA-Titel, also einen modernen AAA-Titel am Fernseher spielen wollen, das sind Spiele, die von vornherein von Controller ausgelegt sind. Die kannst du da genauso gut auch mit einem normalen Xbox-Gameplay spielen und brauchst dann nicht diesen Valve-Controller dafür.
Ich denke auch. Und die harten Simulationsspiele oder so, die kann man damit immer noch nicht ansprechen. Wenn ich einen Flugsimulator spielen will oder sowas, die wollen auch dieses vereinfachte Spielerlebnis gar nicht. Die wollen auch diese Bequemlichkeit überhaupt nicht. Und in Strategiespielen, denke ich, da fehlt dann einfach, das ist für einen Gelegenheitsstrategiespieler sicherlich möglich und mit so einem Touch-Controller auch umzusetzen, dass ich, was weiß ich, eine gemütliche StarCraft-Singleplayer-Kampagne spiele, aber wenn ich jetzt wirklich Strategie-Freak bin und sage, ich spiele das auch kompetitiv irgendwie, dann bleibe ich beim klassischen Konzept, aber das ist eben auch ein anderer Kundenstamm, den will man gar nicht im Wohnzimmer haben und der will da auch gar nicht hin.
Also es mangelt dann eher an der Bereitschaft der Spieler, damit umzuziehen. Also dieses Steam-Ding ist halt gar nicht unbedingt, um jetzt die Leute, die mit Maus und Tastatur an ihrem Rechner spielen wollen, jetzt zu überzeugen, auch mit einem Controller im Wohnzimmer zu spielen, sondern das ist halt eher so für die Leute, die sowieso dem aufgeschlossener sind und mal mit dem Controller spielen wollen.
Okay. Also alles an dieser Steambox schreit meiner Einschätzung danach, Leute anzusprechen, die sowieso aufgeschlossener sind und avantgardistischer sind, was Technik angeht. Das macht das Ganze so ein bisschen schizophren. Denn auf der einen Seite ist es ja ein Komfortgewinn, wie ihr vorhin schon gesagt habt, ich muss nicht mehr mit meinem HDMI-Kabel das vom Arbeitszimmer rüberschleifen oder ich muss nicht mehr meinen PC einrichten als Media Center, ich stelle mir diese Box hin und dann läuft das alles. Also eigentlich klassischer, etwas wird einfacher, es wird komfortabler. Auf der anderen Seite ist aber das entscheidende Qualitätsmerkmal von dieser Steambox, dass du PC-Spiele in der nativen Auflösung, also mit besten Qualitätseinstellungen, mit hoher Auflösung auf deinem Fernseher spielen kannst, was dann grafisch weit dem überlegen wäre, was auch die nächste Generation an Konsolen in der Lage ist zu bringen. Also eine klassische Nerd-Geschichte. Ich will halt unbedingt, dass mein Spiel so gut aussieht, wie es nur irgendwie geht. Dann muss ich mir diese Steambox zulegen und dann bin ich vermutlich auch bereit, da 300, 400, 500 Euro oder Dollar mehr dafür zu bezahlen. Aber wie gesagt, das auf der einen Seite ist es für Nerds und für korrige Spieler, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie komfortabler und mainstreamiger. Was soll das? Also diese Schnittmenge erschließt sich mir nicht. Ja.
Also die setzen sich klassisch zwischen die Stühle im Prinzip oder schießen an der Zielgruppe vorbei.
Also vieles von, ich will das Ding mögen, ganz ehrlich. Das klingt jetzt alles so herabwertend. Ich habe halt nur so viele Fragezeichen. Und um nochmal diesen Android-Vergleich zu bemühen. Das war ja, auch Google hat ein Betriebssystem verschenkt sozusagen. Das ist genau das Gleiche, was sie mit dem SteamOS machen. Das ist eine offene Linux-Distribution, die wird verschenkt. Und bei Google war aber der Mehrwert so klar, weil das Problem so klar war, da draußen gibt es viele Hersteller, die wollen jetzt nicht ihr eigenes OS bauen, die haben ihre Hardware, die brauchen halt irgendwie ein Betriebssystem dazu. Die waren super dankbar, als da ein kostenloses Ding kam, das sie nur lizenzieren mussten und eine Software-Suite ist auch gleich noch dabei und ein Marktplatz und so weiter. Also das hat ein Problem angesprochen und damit hat es auch so eine enorme Reichweite bekommen auf einen Schlag. Vor allen Dingen, weil ein Telefon natürlich auch was ist, das kaufst du nicht in erster Linie, um damit dann irgendwelche Spiele zu spielen, sondern der Nutzwert ist erstmal, hey, ich kann damit telefonieren oder damit chatten. So, und auf dem PC ist die Situation jetzt aber eine ganz andere oder auf den Konsolen im Wohnzimmer. Da gibt es nämlich das gleiche Problem nicht. Da ist jetzt also eine Lösung da, dieses kostenlose OS, Es gibt aber keine Hardwarehersteller da draußen, die nur darauf gewartet hätten, dass irgendjemand ihnen OS anbietet, damit sie ihre eigene Konsole machen können. Also das schießt so ein bisschen ins Leere. Und auch eine Konsole ist jetzt nichts, was du dir wegen einem anderen Nutzungshintergrund kaufst, wo du sagen würdest, brauche ich jetzt sowieso, weil ich da meine Filme drauf schaue oder sowas, sondern die kaufst du primär, um darauf spielen zu können. Aber da gibt es schon spezialisierte und bessere Angebote, nämlich die Xbox und die PlayStation. Also auch aus diesem Grund habe ich große Schwierigkeiten, damit zu verstehen, was eigentlich die Zielgruppe und was der Markt dafür sein soll für diese Konsole.
Aber wenn SteamOS jetzt ja im Prinzip ja auch kostet, also ist ja auch für End-User, sag ich mal, kostenlos, dann könnte man es ja wirklich einfach mal selber ausprobieren, indem man sich halt sagt, ja, dann installiere ich das einfach mal parallel auf meinem bisherigen PC und wenn es mir dann gefällt, dann ja, gucke ich mal, ob ich mir so eine Steam-Maschine hole. Aber dann ist halt die Frage, ob es nicht schon wieder zu spät ist, weil man dann halt sagt, ja gut, wenn alle warten, dann verkaufen sich die Geräte nicht und dann wird auch nicht dafür entwickelt. Weil es halt dieser typische, dieser Kreislauf der Nichtentwicklung ist, wie man jetzt halt bei der Wii U sieht, weil es keine groß genug Verbreitung gibt, wird halt kaum dafür entwickelt und weil kaum dafür entwickelt wird, verbreitet sich das Gerät nicht. Aber so, Tom, da sorry, ich habe dich jetzt zweimal abgelenkt.
Kein Problem. Dann sind wir halt wieder bei der richtigen Frage nach dieser Killer-App, die Christian schon angesprochen hat. Weil ich liebe Steam auf meinem PC, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir geht das ja ganz genauso wie bei Christian. Diese Sales, ich habe eine Bibliothek, die viel zu groß ist, als dass ich sie jemals durchspielen könnte. Aber ich hab dann Spaß daran und ich finde es super bequem. Aber jetzt ist dann die Frage, das funktioniert doch jetzt alles schon auf meinem Windows-Spielerechner so, wie es soll. Wieso sollte ich mir jetzt, also ich werde mir SteamOS installieren, wenn es denn kommt, einfach mal, um es auszuprobieren. Aber ich bin, wie Christian sagt, dann auch einfach Nerd genug dazu, um das mal auszuprobieren. Ich brauchst nicht wirklich und ich glaube, ein User, dem es dann eher um Komfort geht, der wird sich dann die Frage stellen, warum sollte ich jetzt SteamOS auf meinem PC installieren, um es mal auszuprobieren, bloß um dieselben Spiele nutzen zu können, die ich doch schon auf meiner Windows-Steam-Installation nutzen kann.
Und das ist eine sehr gute Frage, ja.
Dann brauche ich halt eben diese Killer-App, dass beispielsweise eben Valve hingeht und sagt, pass auf, Leute, hier ist Half-Life 3 und Half-Life 3 ist der Shooter, auf den wir alle gewartet haben und das beste Spiel, das in welchem Jahrzehnt es auch immer erscheinen mag. Und dann habe ich einen Grund, auf SteamOS zu wechseln, wenn Half-Life 3 dann wirklich nur für SteamOS erscheinen sollte. Aber solange es keine Exklusivtitel gibt, die mich wirklich dazu zwingen, als passionierter Gamer zu sagen, okay, ich brauche dieses System jetzt. Mir ging das beispielsweise mit der Xbox mal so. Ich wollte eigentlich nie eine Konsole haben. Und dann kam Red Dead Redemption. Und irgendwann war ich dann mürbe und habe gesagt, gut, um das Spiel zu erleben, muss ich mir eben entsprechend die Hardware kaufen. Und das habe ich früher schon mal gemacht mit Rebel Assault. Dafür brauchte ich ein CD-ROM-Laufwerk. Und wenn Half-Life 3 kommen sollte und das Spiel wird, was ich mir wünsche, dann wäre ich auch bereit, Geld in ein SteamOS-System zu investieren. Aber ohne...
Valve hat das ja schon mal gemacht mit Half-Life 2, dann ihre Plattform Steam in die Breite zu bringen, zu etablieren, genau. Und das könnte genauso gut mit der Half-Life 3 und SteamOS wieder funktionieren. Das Ding ist nur, das heißt noch längst nicht, dass sie damit auch die Steamboxen etablieren, denn wie Tom schon sagte, du kannst das SteamOS ja auch einfach auf deinem Windows-System parallel installieren. Dafür brauchst du dir keine neue Hardware zu kaufen. Und vermutlich werden es ein guter Teil der Spieler dann würden es auch so lösen.
Ja, ist, also mir geht's da so ähnlich wie euch, dass ich da irgendwie aktuell weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich finde, das ist eher weder Fisch noch Fleisch. Also ich werde tatsächlich wahrscheinlich schon jemand, der für dieses Gerät als Zielgruppe in Frage kommen würde, aus mehreren Gründen. Ich hasse Windows. Also für mich ist Windows wirklich nur so ein Übel, was ich in Kauf nehmen muss, um halt, weil es halt als Spiele Betriebssystem gebraucht wird. Wenn ich das nicht brauchen würde, hätte ich schon lange keine Windows-Installation mehr auf irgendeinem Rechner. Zweitens, ich bin so ein großer Fan von, ja, ich nenne es mal Gleichrichtung. Also das natürlich jetzt nicht im politischen Sinne so ungefähr, sondern halt, ich finde es halt ganz gut, wenn es halt eine einheitliche Hardware gibt und ich da mich um nichts kümmern muss. Also, und ich mag es halt, und das mochte ich halt jetzt auch lange dann bei iOS leider fangen sie da mittlerweile ja auch an, irgendwie verschiedene Sachen zu machen, aber dass man halt sagt, okay, da gibt's halt das iPhone und das haben alle das Gleiche und ich muss mich da um nichts kümmern und ob das bei mir läuft oder nicht, sondern ich kann halt die Apps einfach so draufziehen und weiß, dass die laufen. Und deswegen wäre so eine Steam-Maschine, wo ich sage, okay, da haben alle die gleiche Hardware, die ist Plug-and-Play, ich muss da nichts machen, ich schließe die an, dann update die sich automatisch und dann kann ich da meine Spiele spielen, wäre ich genau der User dafür. Aber nach den momentanen Ankündigungen sieht es ja alles nicht so aus, dass sie da wirklich den konsequenten Weg bis zu Ende gehen und halt sagen, okay, wir machen das wirklich so einheitlich, sondern wenn man halt alles offen lässt, dann kommt es halt ja zu dieser Zerstückelung des Marktes, wie ihr jetzt beide ja schon richtig angemerkt habt. Und, naja, gut, ja, es bleiben viele offene Fragen. Ich denke, es ist trotzdem irgendwie ein spannendes Thema, was man ja allein schon aus Interesse irgendwie auch weiterverfolgt. Und ich meine, du, Tom, ja wahrscheinlich allein aus beruflichen Gründen schon. Das ist ja so das Hauptthema für eure Zielgruppe wahrscheinlich auch. Ne?
Es ist durchaus interessant für unsere Zielgruppe, aber wie wir eben auch schon gut festgestellt haben, da sind noch so viele Fragezeichen. Das wird sicherlich mit Spannung verfolgt, was da jetzt noch bei rumkommt. Aber ich glaube, die Skepsis überwiegt allgemein.
Naja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja einfach in ein paar Jahren, ist das Ding total verbreitet, jeder hat das und es gibt die offizielle Stay Forever App für SteamOS und alle denken sich, wie konnte man jemals an diesem Konzept zweifeln, das ist so toll, aber mal schauen. Nachher ist man immer klüger.
Warten wir es ab, genau.
Ja. Gut, genau. Ich danke euch und dann lass uns einfach verabreden, dass wir, wenn das Ding mal wirklich rauskommt, wenn es die ersten gibt, dann machen wir nochmal einen Fazit-Podcast, wo wir uns das dann irgendwie alle mal ausprobiert haben und dann nochmal unsere ersten Eindrücke teilen.
Ein Hands-on-Podcast, ja.
Perfekt.
Gut, vielen Dank, bis dann.
Danke für die Einladung, bis tschüss.
Danke. Ciao.